Was hatten Mussolini, König Vittorio Emanuele und der Papst gemeinsam?
Ja, ich vermute das Auto.
Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in...
Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen zur Sommer-Sonderfolge. Mein Name ist Peter Fischer und da drüben sitzt auch in der Sommer-Sonderfolge Jan Götze. Hallo Jan.
Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Sonderfolge.
Wir haben uns ein bisschen was ausgedacht. Ja, es gibt schon ein kleines Programm quasi diese Spezialfolge.
Genau, zur Auflockerung, um erstmal entspannt reinzukommen. Wir haben hier beim Umzug, wir sind hier intern im Gebäude umgezogen, da haben wir ein Quiz gefunden, das heißt das Auto-Quiz. Und hier steht 555 Fragen und Antworten, alles über Marken, Motoren und Legenden. Da wollen wir natürlich gleich erstmal gucken, wie gut wir uns auskennen.
Es ist jetzt nicht abgesprochen, ne? So wie immer, wenn irgendwelche Fragen gestellt werden hier, das ist nicht geskriptet, also... Wir können auch ordentlich auf die Nase fliegen jetzt.
Allerdings, ja, so muss es sein.
Aber das macht ja auch den Reiz aus.
Ganz genau.
Mal gucken, was geht.
Und dann haben wir uns überlegt, wir beide benennen jeweils unsere Traumgarage.
Mhm. Richtig. 10 Autos, kein Limit. Das Format ist dem einen oder anderen oder der einen oder anderen vielleicht bekannt von YouTube.
Genau.
Wir haben uns ein bisschen inspirieren lassen und das hat uns natürlich schon beflügelt. Ordentlich. Da ist ordentlich Zeit bei draufgegangen.
Ja.
Das ist auch gar nicht so einfach, muss man sagen.
Nee, ist wirklich schwierig. Das machen wir aber ganz zum Ende hier, schön für den Cliffhanger in der Folge. Und wir haben euch natürlich auch gefragt, was ihr euch von dieser Sonderfolge so wünscht. Und da haben wir auch noch ein paar Sachen vorbereitet. Und jetzt würde ich sagen, das nur so als groben Überblick. Wir starten gleich rein und ich habe hier schon... Die Fragekarten in der Hand. Schon.
Wahrscheinlich, ich vermute irgendwie, in welcher Folge hat dies und das stattgefunden oder wie viel Mal wurde XY zugelassen?
Das wäre auch witzig, ne? Wenn ich jetzt nochmal frage, okay, Folge 66, Peter, schnell, was war's?
Ja, keine Chance, keine Chance.
Aber ihr könnt das ja vielleicht inzwischen schon, wer weiß. Also, Folge 66 wäre übrigens der Peugeot 205 GTI gewesen. Aber jetzt
und
kommen wir...
Ich kann garantieren... Nee, hast du auf eine Liste geguckt gerade?
Ja, jetzt gerade habe ich schon auf eine Liste geguckt. So ehrlich aber sonst wollen wir
macht
sein.
Er das, aber sonst macht er das aus dem Kopf.
Ja.
Muss man, also
in der Regel schon.
Er ist wirklich eine Inselbegabung.
Okay, und jetzt kommen wir hier zu diesen Fragen. Auf jeder Karte stehen 5 Fragen. Ich kann also schon mal abschätzen, welche besonders schwer oder leicht ist.
Also ratet mit, lasst mich nicht hängen.
Komm, damit du erstmal entspannt reinkommst, die Frage... Bin ich mir sicher, dass du die weißt. Die wisst ihr.
Wenn es so schon losgeht.
Die wisst ihr auch alle. Keine, wirklich, das ist jetzt keine besonders schwierige Frage.
Hau rein.
Welche Marke baute ein Auto namens Elise?
Lotus.
Siehste. Richtig. Und auch noch schöner schöne Überleitung zu unserer letzten Folge. Ne?
Das stimmt. Lotus Omega.
Ja. So, dann gucken wir mal. Die sind alle zu leicht. Das hier ist auch eine schöne Frage. Was bedeutet das Kürzel TT beim Audi TT?
Das ist für mich relativ einfach zu beantworten, weil ich tatsächlich früher mich gerne mit Motorradrennsport auseinandergesetzt habe. Tourist Trophy.
Korrekt.
So wie das Rennen auf der Isle of Man.
100% korrekt, ja. Siehst du, 2 von 2.
Check.
Dann gucken wir mal. Wer kaufte 2008 die englische Marke Jaguar?
Tata Motors.
Auch das ist korrekt. Tata Motors, ein indischer Konzern und größter Autoproduzent des Landes.
Junge, 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 Junge. Läuft gut.
Mal. Okay, komm. Wollen wir nicht nur einfache, ne?
Nee, natürlich nicht. Ich will schon die schweren Dinger jetzt haben.
Okay, dann gucken wir mal. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Hat auch also meiner Meinung nach wenig mit Autos zu tun. Was hatten Mussolini, König Vittorio Emanuele und der Papst gemeinsam?
Ja, ich vermute das Auto.
Und hätte ich jetzt auch mal vermutet?
Ich weiß nicht, was es war. Keine Ahnung.
Alle drei ließen sich in einem Fiat 2800 kutschieren.
Okay, ja. Gut. Das war vor meiner Zeit.
Ja, auch vor meiner. Oh, das ist auch interessant. Welches Serienfahrzeug hatte als erstes einen Biturbomotor?
Oh, das ist wirklich schwierig. Rein vom Namen her und auch vom Zeitraum, wann es gebaut wurde, würde ich jetzt einfach mal all in gehen und sagen Maserati Biturbo.
Genau das hätte ich auch gesagt.
Ja, und welcher ist es?
Laut dieses Quizzes hier der Porsche 959.
Ach so. Okay.
Ja, das steht hier.
Ich hätte jetzt auf Registerturbo-Aufladung getippt beim 959, aber gut.
Okay, und jetzt letzte Frage, dann haben wir fünf, oder? Ich glaube schon.
Ich glaube, wir haben jetzt schon fünf.
Eine Bonusfrage noch, die ist gut. Wie heißt ein 1993 von Renault eingeführter viersitziger Kleinstwagen?
Twingo.
Korrekt.
Yes.
Siehst du, man soll ja auch immer mit einem Erfolgserlebnis aufhören, ne? Also wenn ich jetzt alles verkehrt habe, machen wir so lange weiter, bis ich eine weiß.
Nein, du wirst das hier locker handeln, Jan. Ich bin mir sicher. Also es geht weiter. Aus welcher Sprache stammt der Markenname Audi?
Oha. Aus welcher Sprache?
Ja, ja. Audi, das heißt was?
Latein?
Das ist korrekt. Aus dem Lateinischen auf Deutsch horch, also der Imperativ, also die Aufforderung ist Audi, also höre oder horch, nach dem deutschen Firmengründer August Horch.
Na, siehst du. Die Erklärung hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gewusst, aber Latein, immerhin.
Oh, der ist gut. Ah, den schieben wir nochmal. Ne, erstmal nochmal was Einfaches. Woher hat der Brezelkäfer seinen Namen, Jan?
Aufgrund der Heckscheibe, der geteilten Heckscheibe.
Das ist richtig. Die beiden kleinen Heckfenster erinnerten und erinnern vielleicht sogar heute noch an eine Brezel. Und jetzt kommt was, das ist wirklich special. Da bin ich gespannt. Mal schauen. Welche Firma baute das erste Auto mit Vorderradantrieb?
Das erste Auto mit Vorderradantrieb.
Wenn du das weißt, ey, dann falle ich hier hinten über.
Ja gut, man kann ja auf jeden Fall raten, ne?
Boah.
Ich sag Chrysler.
Ja, das ist wirklich eine übelst miese Frage gewesen, weil wir müssen zurückgehen ins Jahr 1898.
Okay.
Gräf und Stift aus Wien ist die richtige Antwort. Herzlichen Dank. Aber dafür kriegst du jetzt noch einen und du darfst nicht zu schnell antworten, weil alle die zuhören müssen, auch noch eine Chance haben. Wie hieß das erste Modell des italienischen Sportwagenherstellers? Pagani.
Oh, das ist natürlich schwierig. Ja, das wird wohl der Zonda sein, ne?
Das ist richtig, aber wir wollen natürlich mehr hören. Zonda.
C12.
Ja, gebaut von?
Also eingeführt 1999.
Ja.
Ja, und dann ist halt immer die Frage, weil es gab den C12, dann gab es den S. Den S gab es dann noch mit 7.0 und 7.3. Also nur den C12, hätte ich gesagt, gab es nicht lange. 2002.
Ja, hier wurde es wahrscheinlich ein bisschen anders zusammengefasst. Also du kriegst sowieso volle Punktzahl bei Pagani, das weiß ja jeder. 1999 bis 2017 steht hier, aber das geht dann wahrscheinlich wirklich darum, nur der Zonda, aber nicht der C12. Gut, gut. Ja, also überragend. Und jetzt noch eine letzte Frage für dich und für alle, die zuhören. Was war die Besonderheit des Tatra 603?
Oha.
Das sind wilde Fragen. Oh, das ist die Besonderheit. Okay.
Tatra? Hat der drei Scheinwerfer?
Richtig. Drei Scheinwerfer. Ja, das ist die Besonderheit.
Ja.
Respekt. War das nicht der mit einem V8 im Heck?
Ich glaube, ja.
Ich hätte nämlich gedacht, V8 als Heckmotor, aber gut. Wahnsinn. Puh. Das muss ich gleich nochmal googeln, ob das überhaupt stimmt mit dem V8. Tatra 603.
Okay, ich mach parallel schon mal weiter, denn wir haben ja bei Instagram unter Erstfahren, dann reden, eine Umfrage gestartet, denn ihr sollt natürlich auch teilhaben können an dieser Sonderfolge. Und wir haben euch gefragt, was wollt ihr in dieser Sonderfolge behandelt haben? Mhm. Und da kam einmal mehr, weil wir das ja schon mal in einer Sonderfolge gemacht haben, der Wunsch auf, dass wir ein paar E-Mails vorlesen. Und ihr schreibt uns ja immer sehr fleißig, teilweise wirklich sehr, sehr lange Mails. Ich freue mich dann immer. Ich nehme mir dann wirklich abends die Zeit nach Feierabend und denke mir, okay, jetzt setze ich mich hin, lese nochmal diese E-Mail durch, weil sonst so im Tagesgeschäft geht das auch mal schnell unter. Ich habe hier mal 2, 3 einfach exemplarisch markiert, wo ich finde, dass sie wirklich sehr schön sind. Ich will sie jetzt nicht komplett vorlesen, das ist einfach sehr lang und vielleicht auch ein bisschen zu persönlich. Aber Ralf hat uns vor einigen Wochen geschrieben und hat geschrieben, er verfolgt unseren Podcast und ist begeistert, wie sympathisch und leidenschaftlich wir das Thema Autofahren rüberbringen.
Danke.
Das freut uns natürlich. Und er ist großer Porsche-Fan, da hat er zuerst die Folgen zum Carrera GT und zum 992 GT3 gehört. Da waren dann ja auch schon mal 4 Stunden rum, denke ich mal, ne, in beiden zusammen.
Genau, so. Direkt mal die längsten Folgen abgegriffen.
Und dann hat er geschrieben, was er so für Autos fuhr, von einem alten Audi 80 SC, ist er inzwischen angelangt bei einem 911 991.2 Carrera 4 GTS. Wirklich ein sehr schönes Auto. Und sein Daily, das war zumindest hier vor einigen Wochen, also mittlerweile, falls Ralf das hört, müsste er seinen neuen Daily schon abgeholt haben. Und zwar ist der neue Daily ein BMW M3 Touring. Und da hat er uns gefragt, ob wir nicht da auch nochmal eine Folge drüber machen können. Und ob du uns glaubst oder nicht, lieber Ralf, das ist auf jeden Fall in Planung.
Ja, genau, der steht bei uns auf der Liste. Wir haben natürlich auch, wir haben es auch mitbekommen, dass dieses Auto existiert. Und tatsächlich sind wir schon auch mal an BMW herangetreten. Schönen Gruß an Martin an dieser Stelle. Also wir melden uns auf jeden Fall noch, wenn wir es nicht jetzt schon getan haben, wenn wir ausstrahlen. M3 Touring in aller Munde sozusagen, jedenfalls bei den Sportwagenfans und deshalb auch bei uns ganz oben auf der Liste.
Ja, das stimmt. Eine weitere Mail kommt von Frank und er hat einen Wunsch und da sollten wir tatsächlich mal gucken, ob wir da in Zukunft drauf eingehen können. Und zwar hat er geschrieben, ihm kommt es oft zu kurz, dass wir zu wenig über das Thema Garantie und Gewährleistung sprechen.
Ja.
Ist natürlich gerade bei Neuwagen ein wichtiger Punkt. Wir wissen es ja. Hyundai Kia beispielsweise mit sehr, sehr langen 7-Jahres-Garantien zum Beispiel. Aber ansonsten erwähnen wir es doch eher selten.
Das nehmen wir aber auf jeden Fall mal als Input mit, würde ich sagen. Ich weiß noch, dass wir es einmal in der, ich glaube, es war die Skoda Superb-Folge gesagt haben. Da haben wir das Auto mal so durchkonfiguriert. Und da gibt es ja auch diesen Punkt, dass man die Garantie verlängern kann bis auf eine bestimmte Laufleistung und so. Das sind natürlich tatsächlich ganz gute Infos, wenn man jetzt echt ein Kaufinteresse hat, nehmen wir mit. Vielen Dank nochmal für den Hinweis.
Auf jeden Fall. Dann hat uns Lena geschrieben und Lena hat ein paar Autowünsche. Und diese paar Autowünsche, die sind wirklich selbst für meine Verhältnisse sehr ausführlich. Also, sie hat geschrieben, hallo Jan und Peter, ich habe hier ein paar Autovorschläge und zwar, und dann ist es durchnummeriert von 1 bis 51.
Wow, ja.
So, also da sind echt viele Autos dabei, einige, die auch auf unserer Liste stehen, tatsächlich auch einige, die wir schon gefahren sind. Also liebe Lena, da hast du vielleicht noch ein bisschen Hörstoff vor dir, zum Beispiel den Bentley Flying Spur, den sind wir schon gefahren, sehe ich hier gerade. Ja, Huracan STO steht hier auch drauf. Auch den haben wir schon abgefrühstückt. Ja, aber ansonsten werden wir versuchen, davon noch ein paar abzuarbeiten. Und du kannst dir sicher sein, unsere Liste, die ist sogar noch länger.
Ich finde ja, wenn ich hier so rüber gucke, tatsächlich den Kia EV6 beispielsweise echt spannend, ne?
Ja.
Müssen wir vielleicht nochmal bei Kia nochmal das Telefon klingeln lassen.
Ja, wir müssen noch bei so einigen Herstellern nochmal das Telefon klingeln lassen.
Es gibt noch was zu tun, auf jeden Fall, ja, ja. Absolut. Ich habe eine Mail hier rausgepickt von Lennart, der geschrieben hat, er ist Porsche-Fan, mehr oder weniger. Er würde gerne mitkommen, aber manchmal sind wir ein bisschen zu forsch, was die Modellbezeichnung angeht. Wir reden ja schnell von 996, 997.1, Punkt 2. Was
kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da jemand nicht mitkommt.
Ja, manchmal, lieber Lennart, verlieren wir natürlich aus dem Blick, dass nicht alle 105% im Thema drinstecken. Deshalb an dieser Stelle dafür schon mal sorry, dass wir da manchmal übers Ziel hinausschießen. Wenn wir von diesen 996, 997, 964 sprechen, dann sind das natürlich alles 911er. Und zwar die unterschiedlichen Baucodes. Also wenn wir mal so in die Vergangenheit gehen, in den 80er Jahren, das sogenannte G-Modell, ich gehe jetzt mal nicht ganz bis zum Anfang zurück, G-Modell grob in den 80er Jahren, dann haben wir den 964, so 80er, Anfang der 90er, abgelöst vom 993, der letzte luftgekühlte Porsche 911, der dann abgelöst wurde vom 996 mit den berühmten Spiegelei-Scheinwerfern, auch immer noch relativ günstig zu haben. Ne? Langsam ziehen auch da die Preise an, aber der ist so ein bisschen der stiefmütterliche.
Ja, das stimmt.
Danach dann 997, den sind wir schon gefahren als GT3.
Korrekt, ja.
Und dann geht es so langsam über in das aktuellere 991 und 992 ist der aktuelle 911. Also das sind einfach die Baucodes. Ein bisschen verwirrend, dass es nicht alles 911 und dann eine Zahl ist, wie beim Golf zum Beispiel. Das macht es ein bisschen übersichtlicher.
Ja, und vor allen Dingen, dass es auch nicht stringent geht, ne? Also du hast 993, dann würdest du denken, ah, okay.
Ja, 994 dann, kommt als nächstes.
Genau. Nein. Dann hast du halt 996, 997 und dann geht's wieder zurück auf 991. Also ja, es ist ein bisschen schwierig zu verstehen.
Ja, am besten irgendwie vielleicht, wenn Schwierigkeiten bestehen, tatsächlich einfach mal bei Wikipedia reinschauen und gucken, welche Generation sozusagen auf welche Generation folgen. Wichtig ist noch, wenn wir Punkt 1 und Punkt 2 sagen, dann heißt das, Punkt 1 ist das ursprüngliche Modell, also das sogenannte Vor-Facelift. Und alles, was Punkt 2 heißt, ist dann schon die gefaceliftete Variante des jeweiligen 911. Das nur als kleine Erklärung. Und dann gibt es natürlich noch viele Abstufungen innerhalb dieser Baureihen. Also wenn wir GT3 sagen, dann ist das schon sozusagen das sehr sportliche, die sehr sportliche Ausführung mit Saugmotor. Ein GT2 oder ein GT2 RS ist das Äquivalent dazu, aber dann noch mit Turboaufladung. Also da gibt es ganz, ganz viele Schattierungen. Und Lennart, du bist natürlich auch nicht zu Unrecht ein bisschen verwirrt, was das angeht, diese ganzen Bezeichnungen. Aber daran erkennt man halt, wie sehr Porsche mit diesem 911 irgendwie alle Lücken bedient. Ne? Jetzt gibt es auch noch Dakar, also eine höher gelegte Offroad-Variante. Puh, da muss man schon echt eine eigene Schublade für im Kopf haben.
Ja, Sportklassik, Speedster. Es gibt ja.
Jetzt verwirren wir den armen Lennart noch mehr.
Und wenn wir jetzt noch weiter ausholen wollen, können wir ja sagen, okay, und dann gibt es ja auch noch beim Boxster und beim Cayman gibt es ja auch noch mal verschiedene Baureihen.
Ja.
Also mit diesen ganzen Kürzeln und so, ja, das ist recht unübersichtlich, aber
wir haben es uns leider nicht ausgedacht.
Du kannst uns eins glauben, Lennart, wenn es einmal drin ist, dann ist es drin.
Ja, allerdings.
Und dann haben wir auch noch eine kritische E-Mail bekommen von Andreas. Und Andreas hat reagiert auf unsere Folge zum Kia Stinger.
Ja.
Und zwar hat Andreas da geschrieben, dass, falls wir mal Interesse hätten, ein solches Fahrzeug nach knapp 90.000 Kilometern zu begutachten, wir uns gerne mal bei ihm melden könnten. Denn er fährt einen Stinger mit eben knapp 90.000 Kilometern auf der Uhr. Und er ist überhaupt nicht angetan. Zumindest liest sich das ja alles andere als gut in seiner E-Mail. Er hat wohl tatsächlich viele Probleme mit seinem Stinger. Zum Beispiel starke Vibrationen, schreibt er hier. Und dass er sich von Kia im Stich gelassen fühlt.
Ja, das ist natürlich blöde, wenn das so ist. Und ja, wir können dazu eigentlich nur sagen, wir kriegen diese Testwagen ja in einem Neuzustand. Deshalb ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Materialanmutung, also das, was man jetzt im Neuwagenzustand sozusagen feststellt, und Qualität. Die Qualität können wir im Grunde nicht beurteilen, weil wir diese Autos dafür auch tausende von Kilometern und im besten Fall, so wie es Autobild ja auch macht, im 100.000 Kilometer Dauertest fahren, weil da treten dann solche Sachen auch auf. Ein Kia Stinger hatten wir nicht im Dauertest. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass sich das Auto erstmal so in dem Zustand befindet, wie es der Testwagen eben tut, der Kurztestwagen, der 2 Wochen bei uns ist.
Genau, und das haben wir ja schon häufiger gesagt, dass wir eben einfach nur den Eindruck wiedergeben können und eben wir einfach weder die Möglichkeit noch die Zeit haben, zu jedem Auto so einen Dauertest zu fahren.
Ja, genau.
Eine Sache, die mich noch persönlich gefreut hat, und dann schließen wir auch hier das E-Mail-Kapitel, ist eine E-Mail von Michael. Und Michael hat sich sogar die Mühe gemacht, nachdem wir nicht sofort auf seine E-Mail geantwortet haben, hat er auch noch bei Insta geschrieben. Und zwar hat er mich persönlich nach meiner Konfiguration für ein GT4 RS, also Porsche 718 Cayman GT4 RS, gefragt, weil er vor der Entscheidung steht oder das Glück hat, einen zu bekommen und den jetzt konfigurieren durfte. Mhm. Das freut mich natürlich als Porsche-Fan besonders, da quasi meine Empfehlung auszusprechen, was jetzt ja einfach nur mein persönlicher Geschmack ist. Ich habe ihm natürlich wie in der Folge zu Ultraviolett geraten, aber er sagte, PTS-Slot hat er nicht bekommen. Und von den Standardfarben bin ich dezent, wie man mich kennt, natürlich bei Gelb.
Das hast du ja auch in der Folge gesagt, ne?
Ja, genau.
Ja, genau.
Also, Michael, falls du jetzt diese Folge auch hörst und du deinen GT4 RS in Zukunft bekommst, freuen wir uns natürlich, wenn du uns ein Bild davon schickst.
Ja, schick gerne mal ein Foto rum. Da sind wir natürlich auch gespannt, was es dann am Ende geworden ist. Außerdem, ich muss jetzt auch noch mal ganz kurz sagen, bei Apple Podcasts, ne?
Oh ja.
Da haben ja viele, viele, viele von euch Rezensionen geschrieben, gerade so auch noch mal im Juni, komischerweise. Also ich weiß nicht, ob alle angezeigt werden. Ich glaube, das ist ja so ein Karussell, was da angezeigt wird. Eventuell gehen da auch manche verloren. Das kann passieren. Hört trotzdem deshalb nicht auf, Rezensionen zu schreiben. Aber gerade so im Juni sind noch mal richtig gute Dinger dazugekommen. Das hilft uns natürlich. Unsere Bewertung liegt zum Zeitpunkt der Aufnahme bei 4,5 von 5 möglichen. Herzlichen Dank dafür. Und Grüße gehen raus an Buber1107, NY Krop, WSP 1981, Kava Racing, alle 5 Sterne, bam, bam, bam. Super, vielen Dank.
Ja, absolut. Und wirklich sehr, sehr schön zu sehen ist, wie viel Mühe ihr euch auch gebt. Also wir freuen uns schon über 5 Sterne, überhaupt über eine Bewertung. Aber einige von euch geben sich wirklich so viel Mühe, schreiben da richtig lange Rezensionen, die wirklich Spaß machen, wenn man sich die durchliest. Ich erinnere mich dran, als ich die Rezension beispielsweise von WSP 1981 letztens gelesen habe, da habe ich dir noch am Wochenende bei WhatsApp geschrieben und habe dir gesagt, hier, guck dir das mal an, wie viel Mühe sich da jemand gegeben hat. Also das erfreut mich wirklich.
Ja, hervorragend, das zu sehen. Schön, dass es euch Spaß macht. Uns macht es auch Spaß. Und ja, in diesem Sinne, haut gerne in die Tasten.
Allerdings. So, und bevor wir gleich zu unseren Traumgaragen kommen, haben wir hier noch 2 Sachen, die man, glaube ich, relativ schnell abfrühstücken kann. Aber 2 Wünsche von euch. Einmal wurde sich gewünscht, dass wir unsere ersten Autos verraten. Also das erste Auto, was wir jeweils besessen haben.
Ja.
Ich habe das sogar schon mal gemacht, unterbewusst, für alle, die schon lange dabei sind, die haben es in der Folge 28 gehört, was mein erstes Auto war. Deshalb fange ich auch mal an. Also mein erstes Auto war ein VW Golf 3 in der Pink Floyd Edition.
Das ist der dunkelgrün, ne?
Nee,
lila. Ist der nicht dunkelgrün?
Nee, lila sind die.
Wow, lila?
Ja. Mhm.
Okay.
Ja, also das Auto habe ich von meiner Mutter übernommen. 75 PS, 5 Türen. Mit Schiebedach. Ja, und den bin ich 3 Jahre gefahren, ja.
Okay.
Also ein VW als erstes Auto bei mir.
Bei mir ist es was Japanisches.
Ich glaube, das hast du auch noch nie verraten.
Das habe ich noch nie gesagt.
Nee.
Daihatsu Kuore L7 mit dem grandiosen Dreizylindermotor, 1 Liter Hubraum, 56 PS, vielleicht waren es auch nur 50 oder 55. lustiges kleines Auto, Dreitürer, habe ich übernommen von meiner Oma und hat tatsächlich, man höre und staune, für dieses winzige Format hat es echt Spaß gemacht. Also mir hat es damals richtig Spaß gemacht. Das Ding wiegt noch nicht mal 800 Kilo, ne? Das muss man mal...
Daher
also,
kommt deine Vorliebe für diese leichten, exakt. Kleinen Autos.
Ja, genau. Also das hat zwar wirklich so dünne Räder gehabt, aber es war halt einfach leicht. Und wenn man ein bisschen engagiert um die Kurve gefahren ist, dann hat man gemerkt, was ein kleines, leichtes Auto so drauf hat, obwohl das Fahrwerk natürlich einfach Grütze war, keine Frage.
Also, da habt ihr es. Das waren unsere ersten Autos.
Und auf welchem Auto hast du Fahrschule gemacht? Hatten wir das schon mal gesagt?
Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben. Es kommt mir fast so vor,
ja, ne?
Als hätten wir das schon mal gesagt. Bei mir war es ein Ford Focus. Und jetzt hast du mich nämlich, ich bin bei Ford nicht so gut mit den internen Bezeichnungen wie bei Porsche. Ich guck mal rein, das war der Focus, den es als ST immer in Orange gab.
Ja, okay. Ich weiß, welchen du meinst.
Das war der 2004er Focus. Ich guck hier gerade mal parallel. Ja, der Code ist DA3.
Ja.
Es war aber kein ST, es war ein ganz normaler Fünftürer in dunkelblau, Diesel, aber kein Scheiß mit Viper-Streifen, also zwei so weiße Rallye-Streifen über den dunkelblauen Focus.
Oha, Bremen, ne?
Ja, ja, das ist ein wildes Pflaster. Und mein Fahrlehrer Lothar, liebe Grüße Lothar, falls du das jemals hören solltest, der war wirklich, das war ein astreiner Fahrlehrer.
Du weißt ja, Fahrlehrer und Fahrlehrerin hören und sehen alles.
Ja, glaube ich. Aufs Wort.
Bei mir Opel Astra G 1.7 Diesel und spektakulär.
Ja, also der Focus auch, bis auf die Rallye-Streifen.
Bis auf die Rallye-Streifen. Der Astra hatte keine Rallye-Streifen. Aber so einen kleinen Heckspoiler, glaube ich.
Für den Antriebsdruck.
Ich meine ja. Ja, es gibt ein sicheres Gefühl bei Hochgeschwindigkeitsfahrten in Nardo.
Okay, dann vom unteren Ende der Skala zum oberen Ende, denn jemand von euch hat uns gefragt, was unser persönlicher gefahrener Topspeed war.
Mhm.
Ja, willst du?
Kann ich sagen, in einem Nissan GT-R Nismo vor ein paar Jahren, ich glaube 308 nach Tacho. Aber ich muss dazu sagen, seitdem, wir haben ja einige schnelle Autos auch im Podcast gehabt, seitdem ist für mich diese 300er-Marke ist für mich nur theoretisch interessant. Also ich bin seitdem nie wieder so schnell gefahren und ich finde auch tatsächlich, dass es alles, was über 250 ist, ist einfach sehr, sehr anstrengend.
Ja.
So von der Konzentration und so. Also und ganz ehrlich, ich denke auch immer, was machen die Reifen eigentlich?
Ja, das stimmt. Das mit den Reifen ist immer so eine Sache. Ja.
Aber das ist auch schon bei 250 die Sache und auch schon bei 160.
Am Ende des Tages, ob du nun bei 250 abfliegst oder bei 300, macht wahrscheinlich auch wenig Unterschied. Im Idealfall fliegt man gar nicht ab. Bei mir kommt es immer sehr auf das Auto an. Ich bin zum Beispiel das erste Mal 300 gefahren in einem Audi S8 Plus, laut Tacho 318. Und da muss ich bis heute sagen, das hat mich echt nachhaltig beeindruckt, wie mühelos und wie vergleichsweise, natürlich hat man so eine extreme Vorausschau beim Fahren, aber wie vergleichsweise entspannt es bei 318 war. Wenn ich da zurückdenke an die ähnliche Geschwindigkeiten im Aventador SVJ, das war alles andere als entspannt. Das war so, dass ich irgendwann echt dachte, obwohl das Auto noch viel schneller gekonnt hätte, dass mir das einfach zu wild war. Und um auf die Frage zurückzukommen, also mein persönlicher gefahrener Topspeed war tatsächlich mit einem Auto hier aus dem Podcast und zwar dem Audi R8 Spider aus Folge 64. Habe ich da, glaube ich, auch gesagt. Ja. 333 laut Tacho.
Junge.
Hm.
Das ist fix.
Das ist sehr schnell.
Aber natürlich immer nur da, wo es auch wirklich geht und da, wo es auch legal ist. Ne? Logischerweise müssen wir eigentlich gar nicht erwähnen. Aber klar, das ist die Grundvoraussetzung, dass die unbegrenzte Autobahn auch in dem Zustand ist, wo man sowas dann machen kann, wenn man hellwach ist und ja, konzentriert.
Definitiv. Jetzt ist es soweit.
Jan grinst schon so. Wir haben es ja schon angekündigt am Anfang. Es geht um Traumgaragen. Mhm. Die Bedingung, 10 Autos, die nie wieder gewechselt werden sollen. Also wirklich ein Traum, der wahr werden kann sozusagen. Rein hypothetisch natürlich. Wir sind jetzt noch nicht finanziell so aufgestellt, dass wir den wahr machen können. Aber wer weiß, irgendwann vielleicht. 10 Autos, die nicht mehr getauscht werden dürfen, sozusagen die All-Time-Favorites und es gibt keine Budgetbegrenzung.
Genau. Und wem das Ganze bekannt vorkommt, natürlich haben wir uns da inspirieren lassen von Brabus. Die haben auf YouTube ein solches Format ins Leben gerufen. Ich finde es super charmant. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber bei mir ist das schon immer so gewesen. Wenn einfach dieser hypothetische Lottogewinn käme, dann muss ich vorbereitet
über mehrere
sein.
Milliarden.
Genau, dann ja, muss ich vorbereitet sein, um nicht dann in die Bredouille zu kommen, jetzt muss ich überlegen, welche Autos. Dann will ich es schon wissen.
Ja, das stimmt. Und als du mir das gezeigt hast und gesagt hast, lass uns das nochmal in die Sonderfolge einbauen, ich war natürlich sofort dabei und habe noch gedacht, 10 Autos, das ist ja ganz schön viel. Und ja, dann habe ich plötzlich gemerkt, beim Aufschreiben, oha, es reicht eigentlich überhaupt nicht, ne? Weil alles das, was man jetzt so über die letzten Jahrzehnte angesammelt hat an Wissen und an Autos, wo man denkt, oh ja, das wäre was. Puh, das auf 10 zu reduzieren, ja.
Vor allen Dingen ja auch vor dem Hintergrund, dass man dann sagt, das sind die einzigen Autos, die man hat. Das heißt, wenn du jetzt 10 unnormale Sportwagen nimmst, was bei mir relativ naheliegend wäre, aber du kein einziges Auto hast, wo vielleicht mal 4 Leute mitfahren können, dann bist du schon sehr eingeschränkt, sage ich mal. Also da sollte zumindest ein Daily im Idealfall dabei sein.
Ja, das stimmt. Aber das kriegen wir hin, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich krieg das hin.
Ich krieg das auch hin.
Na logisch. Okay, sollen wir abwechselnd machen, Jan?
Machen wir.
Dann starten wir jetzt in die Traumgarage von erst fahren, dann reden. Ich mach den Anfang, okay?
Ja.
Ein Auto, das ich schon fahren durfte, eigentlich das schönste Auto der Welt, muss man sagen, BMW M3 E30 Sport Evo.
Oha.
Wirklich hervorragendes Fahrzeug. Ich bin das einmal in München gefahren bei einer BMW M-Veranstaltung. Also so schön mechanisch und dieses einfach so ein super krass verbundenes Gefühl mit dem Auto, herrlich. Auch wenn die Leistung jetzt nicht überbordend ist, aber das reicht vollkommen aus. Ich weiß gar nicht, sind es 236 PS? Ich glaube ja, ne?
Ja, ich glaube schon.
Also von daher, der muss in die Garage rein.
Welche Farbe?
Schwarz.
Okay. Ja, ist schon mal gut. Oh, guck mal, hier vor der Tür fällt gerade ein McLaren 600 LT Spider.
Ja, der kommt bei mir nicht rein.
Nee, bei mir auch nicht. Okay, ich starte mit meinem Familienauto. Ich habe ja an alles gedacht und habe mir auch überlegt, okay, welches Auto kannst du A, problemlos überall hinfahren, wo kannst du entsprechend Leute mitnehmen, was auch ein bisschen Stauraum hat, aber natürlich trotzdem auch besonders ist und vielleicht auch nicht ganz langsam. Mhm. Da ist meine Wahl gefallen auf den Alpina B5 Touring. Das wäre für mich das perfekte Alltagsauto. Mhm. Ich finde ihn schön. Er ist vergleichsweise unauffällig, wenn du es jetzt mit einem RS6 beispielsweise vergleichst. Und den würde ich bestellen in Mora Metallic. Also so
jetzt musst du auflösen, sonst kriegen wir wieder Mails.
So einem lila Ton, einer klassischen BMW-Farbe. Oder, da bin ich noch nicht ganz sicher, also Mora Metallic, so ein dunkles Lila. Oder Royal Burgundy, das ist ein ganz, ganz, ganz dunkler Rotton, fast schwarz. Und dann jeweils mit weißem Leder.
Weißes Leder?
Ja.
Sehr alltagstauglich. und dann nur mit so einem Malerschutzanzug bitte fahren.
Ich muss vielleicht an dieser Stelle schon nach meinem ersten Auto aus der Traumgarage vielleicht sagen, alle, die jetzt zum ersten Mal einschalten, nicht falsch verstehen. Ihr denkt wahrscheinlich nach dieser Garage, der Typ ist ja jenseits von Gut und Böse unterwegs. Alle, die schon ein paar Folgen gehört haben, die wissen ja um meine Liebe, Vorliebe zu speziellen Autos, für spezielle Autos und auch ganz besondere Konfigurationen. Das nur im Hinterkopf behalten. Also Platz 1 bei mir, Alpina B5 Touring.
Junge, Junge, okay, alles klar. Also mit Weiß, da kannst du eigentlich einen Platz für ein Auto schon mal opfern für jemanden, der Leder aufbereitet. Okay, es geht weiter bei mir. Das nächste Ding, und das ist jetzt ein bisschen spezieller, das werden vielleicht auch nicht alle kennen. Ich habe dieses Auto einmal in Goodwood gesehen und ich kannte es schon vorher, ich glaube durch eine alte Folge von Motovision damals. Die sind nämlich, glaube ich, so eine Recreation gefahren. Das ist der Aston Martin DB4 GT Zagato.
Oh, das ist ein schönes Auto.
Anfang der 60er Jahre. Ist einfach das schönste Auto aller Zeiten, habe ich beim M3 jetzt auch schon gesagt. Der hat übrigens 238 PS, falls ich mich gerade eben versprochen haben sollte. Also dieser DB4 GT Zagato, oh, das ist ein herrliches Auto, wirklich tipptopp. Gefällt mir sogar mit Speichenrädern. Normalerweise lehne ich alles, was Speichenräder hat, am Auto auf jeden Fall kategorisch ab. Aber das Ding, googelt es gerne mal, beziehungsweise, weißt du was, Jan? Wir stellen unsere Listen auch nochmal in die Shownotes, sodass es einfacher wird, das zu googeln. Dann kann man nämlich einfach so sich das so rauskopieren und dann nochmal einmal in die Bildersuche schmeißen und dann sieht man, was es da so gibt. DB4 GT Zagato, 19 Stück ursprünglich gebaut und dann nochmal zweimal neu aufgelegt. Einmal Ende der 80er Jahre, da haben sie noch so ein paar Ersatzteile quasi nochmal zusammengebaut und dann aber auch nochmal in den 90er Jahren nochmal ein paar nachgeschoben. Also ich bin nicht der Einzige, der den Traum hatte offensichtlich und einige konnten ihn sich erfüllen. Wirklich, ah, das ist ein Ding.
Ich habe auch mal einen live gesehen, nicht nur in Goodwood, sondern tatsächlich in London auf der Straße.
Echt?
Ich vermute, okay. Es war auch eine der Recreations, aber ja. Da die von Aston Martin direkt sind, ja, ist es quasi wie ein Original, wenn man so will.
Ja, würde mich auch überhaupt nicht stören. Also es wäre mir vollkommen egal, ob das jetzt ein in Anführungszeichen nachgebauter ist oder einer der echten aus den 60ern. Puh, das wäre mir Wumpe. Wichtig ist bei dem nur, weil das alles so handgedengelt ist, es gibt ein paar, die haben so eine eigenartige Karosserie. Das sind nicht die schönsten Autos aller Zeiten. Aber ihr werdet schon sehen, pickt was raus bei der Google-Bildersuche und ihr werdet den erkennen, den ich meine.
Welche Farbe hätte denn deiner?
Das ist vollkommen egal im ersten Moment. Der, den ich in Goodwood gesehen habe, ich glaube, das war einfach dieses klassische Aston Martin Grün.
Wie heißt Racing das? Green.
Racing Green ist ja. Es. Okay, ja, das nehme ich.
Okay, also der, halten wir
der
fest.
Der steht da in der Ecke.
Halten wir fest, zweimal jetzt schon das schönste Auto der Welt bei dir.
Auf jeden Fall.
Okay. Mein Platz 9 der Autos, der ist, also das ist definitiv kein schönes Auto. Das ist einfach nur ein brutales Auto. Okay. Und seitdem der rausgekommen ist, also der ist so drüber, dass ich sagen muss, das Auto hat mich so beeindruckt. Ich bin den schon zweimal gefahren. Fährt auch ehrlich gesagt nicht, fährt nicht so gut, wie man, oder naja, wahrscheinlich würde man nicht mal vermuten, dass der gut fährt. Bei diesem Auto geht es einfach drum, der Auftritt ist so in die Fresse, wenn ich es mal sagen darf.
Na logisch.
Dass ich es echt geil finde. Also Mercedes G500 4x4 hoch 2. Ganz wichtig, nicht der G63, also nicht der neue, sondern der alte als G500. Ich finde, der sieht viel besser aus als 4x4 in Schwarz. Und dann die Bedlock-Felgen vom G63 6x6. Das sind die mit dieser Platte drauf. Ja.
So, dass es aussieht, als wären die Felgen schusssicher.
Genau,
so
richtig.
Sehen die aus, ja.
Dazu dann Brabus-Auspuff, dann klingt der auch noch richtig gut. Außen, wie gesagt, schwarz. Und innen hätte ich den am liebsten alles in Orange.
Ja, also nach Weiß jetzt Orange, okay. So kennt man ihn.
Und das Auto, also die Male, wo ich dieses Auto fahren durfte, so viel Hass ist mir wirklich in noch keinem anderen Auto entgegengeprallt. Ja. Es ist wirklich, die Leute die verachten dich, wenn du dieses Auto fährst im Straßenverkehr.
Okay. Das ist bei meinem dritten Fahrzeug nicht ganz so stark, aber vielleicht kriegt man von Autofans auf jeden Fall einen Kopfschütteln, denn mein Auto Nummer 3 ist der Toyota Prius und zwar die zweite Generation. Die erste Generation ist wirklich, also die ist mir zu hässlich, wenn es noch welche da draußen gibt. Ich habe letztens einen gesehen, ich war auf der Toyota Prius Fahrveranstaltung in Hamburg, also eigentlich war das hier um die Ecke quasi, und wir haben original, Grüße gehen raus an Christian, unseren Kameramann, wir haben original beim Fahren einen erste Generation Prius am Straßenrand stehen sehen.
Und ihr wart im dritten?
Und nee, wir waren im fünften.
Ach, im fünften? Ja. Ah, okay.
Also im allerneuesten.
Krass.
Toyota Prius, klar, Sparpeter muss natürlich irgendwie sich auch hier in diese Liste reinschleichen. Es ist kein Spaß. Ich würde ihn wirklich, ich finde dieses Auto cool. Es entschleunigt wirklich extrem, muss man sagen. Also es ist wirklich, in einen Prius einsteigen ist für mich immer gleich Ruhemodus so. Und das genieße ich. Wir hatten ja auch mal einen Dauertester Prius. Ich glaube, ich war der Einzige, der den gut fand. Also alle anderen sind, haben immer gesagt, oh nein, mit dem Prius. Mich stört das, das Design nicht. Zweite Generation Prius von 2003 bis 2009 gebaut. Ich finde, das ist mit dem allerneuesten die schönste Prius-Generation. Und das ist außerdem Auto. Du hast ja gesagt, wir sollen auch darauf achten, wir dürfen die Autos ja nicht mehr tauschen.
Ja.
Das Ding wird halten und fahren.
Na, das
lange,
stimmt.
Lange, lange. Also ja. Von daher und auch noch wenig verbrauchen. Optimal.
Und du kannst dich jedes Mal aufs Neue selbst herausfordern.
Ja,
jedes Mal wieder sagen.
Das würde ich machen.
Oh, jetzt noch weniger.
Unter 5. Unter 4.
Okay, krass. Also das ist wirklich ein Auto, damit hätte ich nicht gerechnet,
nee?
Dass du das willst.
Okay.
Nee, das ist sehr überraschend. Mein nächstes Auto wird weniger überraschend sein. Es ist ein Auto, das wir auch kürzlich erst für den Podcast gefahren sind. Und zwar Porsche 718 Cayman GT4 RS.
Ja, das also, hatte ich mir schon gedacht.
Muss ich wirklich sagen, das Auto hat mich so beeindruckt. Das ist für mich ein Auto, da setze ich mich rein. Es ist super fahrbar, trotzdem ultra besonders, macht einfach nur Spaß. Hoch emotional. Würde ich auch tatsächlich einem GT3 RS vorziehen. Mag unkonventionell sein, aber das ist für mich wirklich ein Auto. Das würde drinstehen. Spec habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Ultraviolett, lackierte weiße Haube, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Dann sieht er einfach cleaner aus. Magnesiumfelgen in schwarz. Ja, das wäre.
Ich setze Nummer weiter unten an. Das ist ein Auto, Nummer 4 nach dem Prius bei mir. Das haben wir auch schon öfter mal erwähnt. Wir haben sogar gesagt, dass wir es eigentlich mal fahren wollten, aber es war nicht da. Hm. Peugeot 106 Rallye.
Ja.
In weiß und zwar Phase 1, also das Vor-Facelift. Noch so richtig schön kantig und für einen Kleinstwagen richtig aggressiv, die weißen Felgen. Ich hätte ihn gerne auch dann in weiß, weil dann kommen diese Peugeot Talbot Sport Streifen, also diese Sportstreifen sozusagen, kommen dann besonders gut raus, finde ich. Ah, roter Teppich im Innenraum. Herrlich, herrlich. Also das wäre tatsächlich ein Auto. Das wäre bei mir garantiert auch in der Garage. Ist auch wieder klein und leicht. Hat nicht so viel Leistung. Wird aber, ohne ihn gefahren zu sein, einen diebischen Spaß machen. Bin ich mir ganz sicher.
Ja, da bin ich mir auch ganz sicher. Das ist tatsächlich ein mega geiles Auto. Hätte ich auch gerne. Wäre jetzt bei meiner 10-Auto-Garage nicht dabei. Aber ich habe
einige. 50-Auto-Garage.
Ja, zum Beispiel. Ich habe tatsächlich einige bei Mobile geparkt. Also wenn Budget doch ein Thema spielt, dann auf jeden Fall weit oben.
Ja.
Geiles Auto. Und wie du schon sagst, für mich auch Phase 1, der ist es.
Und vor allem, was auch nicht zu vernachlässigen ist, wahrscheinlich auch so, wenn man jetzt mal so in die Zukunft guckt, anders als der 4x4 hoch 2, ein Auto, womit man absolut unterm Radar ist. Ne? Niemand würde das
ganz,
vermuten,
ganz
dass
sicher.
Das ein Spaßauto ist.
Ja gut, da muss ich sagen, wenn ich jetzt nochmal so auf meine Liste schaue,
da Auto, guckst du Spaß an.
Auto unterm Radar habe ich jetzt nicht berücksichtigt, bin ich ganz ehrlich. Das wäre mir aber auch relativ egal.
Das ist auch egal. Also bei mir, ich mache das jetzt nicht, weil ich unterm Radar bleiben will, sondern weil das ist einfach, ich finde das einfach cool.
Ja, ich finde es auch mega cool. Wie gesagt, bei mehr Platz oder einem begrenzten Budget wäre das Auto auch ziemlich weit oben bei mir tatsächlich dabei. So musste ich Abstriche machen. Mein nächstes Auto, das war tatsächlich ein Auto, und da habe ich wirklich lange überlegt. Und zwar ist es ein Lamborghini geworden. Ich bin ja großer Lamborghini-Fan. Grigio Telesto, also so einem Unilack-Grau oder alternativ Viola SE30. Das ist so ein ganz helles Lila. Das ist die Farbe, die auf dem Diablo SE30 präsentiert das ist wurde. So
ein blasses Lila, genau. Metallic, ne?
In irgendeinem Jamiroquai-Song fahren die mit so einem Diablo SE30.
Hast du mal ein SE30 gesehen?
Ja.
Live?
Habe ich mal gesehen.
Okay.
Und ich finde die Farbe mega. Und gerade so eine historische Farbe auf so einem neuen Auto wäre mega geil. Und ja, so ein Lambo ist halt ultra auffällig. Aber das ist ja das, was ich auch damals schon in der SVJ-Folge gesagt habe. Darum geht's ja, wenn man so ein Lambo fährt. Und der Aventador SV, der klingt einfach brutal. Da noch irgendwie Straight Pipes ran, dann schießt der auch noch ordentlich Flammen. Also ganz was Dezentes.
Genau. Ja, wir bleiben ja wir sind ja nur im Traum unterwegs, von daher alles cool. Keine Probleme. Okay. Aventador SV. Bei mir auch Mittelmotor.
Mhm.
Lotus Elise Type 72. Das ist die zweite Ausbauphase der Lotus Elise. Also für mich Lotus Elise auch wieder klein und leicht. Langsam wird es ein bisschen langweilig, aber es kommt noch andere Kaliber. Lotus Elise Type 72, das ist eine Sonderserie der zweiten Elise-Generation. Im Grunde in diesem klassischen 70er-Jahre Formel-1-Look von Lotus, also schwarz, goldene Felgen, John Player Special, vielleicht erinnern sich ein paar, aus dem Jahr 2002, bin ich damals irgendwo bei Gran Turismo gefahren und habe schon gedacht, boah, das Ding hat nicht viel Leistung, ist mir auch klar, aber es ist einfach, das Gesamtpaket ist einfach unschlagbar.
Okay.
Muss sein.
Also ihr merkt schon, falls ihr uns noch nicht kanntet, wir haben auf jeden Fall spezielle Vorlieben, jeder von uns.
Du weißt noch überhaupt nicht, was hier als nächstes steht. Also es wird dich weghauen.
Ich bin gespannt. Meine restlichen Autos, na gut, ein oder zwei werden dich vielleicht noch überraschen. Ich habe noch an einen weiteren Daily gedacht. Und so Zurückhaltung ist ja nicht so mein Ding. Wenn ich jetzt nicht mit dem Alpina unterwegs bin, weil ich mit mehreren Leuten fahren muss, dann hätte ich gerne einen bequemen Daily, der aber natürlich trotzdem was Besonderes ist.
Ja.
Und meine Wahl ist
und
gefallen.
Und weißes Leder muss sein.
Nee, pass auf. Meine Wahl ist gefallen auf ein Rolls-Royce Wraith Black Badge. Das ist für mich ein mega geiler Daily. Also Black Badge, die sind immer schwarz, komplett schwarz außen. Und innen würde ich den mit alles, also Dachhimmel, Teppiche, Sitze, Lenkrad, alles in Lila nehmen.
Alles in Lila. Junge, Junge.
Dann ist er von außen recht dezent, von innen ist er halt übel auffällig.
Okay. Alles klaro. Ich mache weiter. Ich habe ein Auto, ich weiß gar nicht, ob das noch in die Kategorie Auto fällt, aber es geht einfach mit rein. Und zwar ist das, vielleicht hat es schon jemand gemerkt, in der Volvo-Folge, ich bin ja so ein bisschen schwedisch angehaucht. Es ist ein schwedisches Fahrzeug von Hägglunds. Das ist der Bandwagen BW206. Also ein Bandwagen BV206. Das ist ein Amphibienfahrzeug oder ein amphibienfähiges Fahrzeug. Und das ist wirklich, wer es nicht kennt, also vermutlich die meisten, im Grunde sieht das aus wie zwei Würfel, die aneinander gekoppelt sind und mit Kettenantrieb an jedem Würfel.
Ich habe hier gerade mal parallel gegoogelt. Das musste ich mir jetzt auch erstmal angucken.
Das ist ein irres Teil. Wirklich so ein Fahrzeug, womit man überall durchkommt einfach und was keine Grenzen kennt, ist natürlich jetzt weniger geeignet, um damit täglich durch die Gegend zu fahren. Aber wenn alle Stricke reißen, dann ab in den Bandwagen.
Hier steht, es kann bis zu 17 Personen transportieren.
Das ist korrekt.
Okay.
Ich hoffe, ich darf das trotzdem fahren. Aber ist ja Traumgarage. Ich habe dann auch einfach Personenbeförderungsschein.
Und hier steht, er ist bislang über 11.700 Mal gebaut.
Tja, Nichts hier Einzelstück und so.
Nee, offensichtlich.
Nee. Massenware.
Okay. Bei mir, also das ist wirklich so speziell, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sage.
Ich würde mich freuen, wenn jemand den Bandwagen kennt und sich einmal kurz bei uns meldet, podcast@autobild.de. Ich bin gespannt, wie viele das machen.
Okay, bei mir geht's weiter mit einem Porsche. Und da habe ich lange überlegt, ich bin ja großer Fan vom GT3 Touring, also 991.2. Das ist für mich so mit der schönste 911. Hab dann aber gedacht, wenn es die Traumgarage sein darf, dann nehme ich den 911R. Mhm. Einfach noch ein bisschen spezieller mit einem Massenschwungrad, limitiert auf 991 Stück. Aber ganz wichtig, da es ja die Traumgarage ist, auf keinen Fall natürlich in Weiß mit roten oder grünen Streifen. Das gefällt. War so
Präsentation.
Genau.
Und Silber mit roten oder grünen Streifen, genau. Das war auch noch
beides cool. Nicht. Ja. Ich würde dann nehmen Booster Green, ganz klassisch. Keine wilden Farben, kein lila Interieur, nichts Oranges. Hä? Einfach nur außen dunkelgrün in klassisch.
Klima oder nicht?
Nö, bräuchte ich nicht. Ich fahre eh meistens mit offenem Fenster. Ihr wisst ja, Klima ist so für mich nicht so ein wichtiges Ding.
Navi?
Bräuchte ich bei dem auch nicht.
Ist weg, okay. Ja, okay.
Das wäre dann so ein Auto, damit würde ich dann gerne über die Landstraßen fahren. Das ist dann weniger auffällig, das ist dann wirklich so ein richtiges Drivers Car. Mit dem GT4 RS, allein schon wegen PTK, kann man auch mal auf die Strecke, wenn man mal den einen oder anderen Trackday mitmachen will. Mit dem 9FR, das wäre wirklich so ein Auto für die Passstraßen, für die Landstraßen, schöne Trips damit machen und sicher sein, das Ding wird immer laufen.
Ja, okay. Der war bei mir tatsächlich auch in der näheren Auswahl, hat es aber nicht reingeschafft.
Und du bist ihn ja sogar schon gefahren, ich noch nicht.
Das ist richtig. Ja, stimmt. Nächster Kandidat, und das wäre jetzt neben dem Prius mein Notfallprogramm, wenn der Daily ausfallen sollte und ich ein bisschen mehr befördern muss. Und das ist jetzt verwunderlich, dass ich so nach außen langweilige Fahrzeuge hier aufzähle. Aber du weißt es ganz genau, ich habe einen Dauertester so ins Herz geschlossen, der leider nicht mehr bei der Autobild ist. Das war der BMW 320d Touring.
Ich weiß.
Und das Ding ist einfach für mich das Auto, so für alle Möglichkeiten. Man kann damit zügig fahren, es muss in der Traumgarage sein. Vielleicht auch 330D. Da lasse ich mich vielleicht breitschlagen, aber 320D für mich einfach von den Neufahrzeugen quasi einfach die Wahl.
Ja, okay. Also
ich
damit
bin ein bodenständiger Typ, aber es wird gleich noch ein bisschen. Es
damit
wird noch
hast was du kommen. Aber auch wirklich einen absolut zuverlässigen Daily.
Tja.
Ich habe nämlich eben schon gedacht, okay, du hast jetzt ganz viele ganz kleine und leichte Autos.
Wann kommt denn mal was, wo noch
außer einer dem Prius, genauso, genau. Wo jetzt vielleicht nicht jeder mitfahren möchte. Ja. So.
Ich bin ja auch der Meinung, dass man mehr als ein Mittelklasse-Kombi, also brauche ich, glaube ich, in absehbarer Zeit nicht.
Ja, gut,
wenn ich was befördern will, dann nehme ich halt hier 106 Rallye.
Ja, von brauchen kann ja auch sowieso keine Rede sein.
Ich nehme den Bandwagen, natürlich.
Mit
also
dem Bandwagen bist du
16 super. Leute können mit.
Ja, und du bist super schnell da.
Da mache ich einen Umzug.
Wo auch immer du hin möchtest.
Einfach immer nur geradeaus fahren, über alles rüber.
Okay, 4 Autos sind noch übrig.
Ja.
Und ich warne jetzt schon mal vor, also für alle, die jetzt dachten, das war jetzt noch nicht wild. Also jetzt kommen die 4 Autos, die stehen bei mir schon seit Jahren fest. Da wird auch nichts, also ich wüsste nicht, was passieren müsste, dass an diesen 4 Autos was gerüttelt wird.
Ich muss nur mal einen Schluck trinken, weil jetzt kann ich hier gleich meine Liste, ich habe nämlich eine Liste gemacht hier, ich glaube du auch,
ja.
Wo wir uns gleich nochmal am Ende nochmal einschätzen, wie viele Punkte wir richtig haben.
Ja, genau.
Wie berechenbar war das Ganze?
Ja, also ich glaube, ich bin für die, die mich gut kennen, sehr berechenbar. Vielleicht nicht mit den Specs, außer dass sie alle abgedreht sind, okay. Aber diese 4 Autos, ich vermute, also 3 von den 4 müsstest du Minimum haben.
Ja. Wollen wir mal gucken. Ich lieg noch nicht so gut gerade, ehrlich gesagt.
Ja, so ganz so gut liege ich bei dir auch noch nicht. Aber gut, wir kommen zu meinem nächsten Auto. Für mich der beste Ferrari überhaupt. Und das ist der F50.
Ach, vergessen, ja.
Also F50 ist für mich, ja, alles, was Ferrari ausmacht. V12, 8500 Umdrehungen, Handschaltung. Man kann das Dach abnehmen. Hm. Es gibt ihn nur 349 Mal, also viel seltener als ein F40, wo die meisten ja sagen, das ist so der Ferrari. Ich finde ihn schöner als ein Enzo auch. Wie gesagt, Handschaltung. Also F50, das ist für mich der Ferrari.
Okay.
Und Farbe, da würde ich tatsächlich ganz klassisch bleiben. Schwarz, also Rot gefällt mir überhaupt nicht.
Ich wollte gerade sagen, klassisch, da habe ich mich jetzt schon ein bisschen erschrocken, weil einen roten Ferrari hätte ich dir jetzt auch nicht zugetraut.
Schwarz, also schwarz in F50. Gelb finde ich auch ganz cool, aber ich finde, der sieht in Schwarz schon richtig böse aus.
Haben wir mal zusammen in Goodwood gesehen beim Festival of Speed.
Ich weiß.
Das sah echt böse aus und dann noch so getönte Scheiben rundum. Das ist echt, ja, heftig.
Ja, leider auch heftig teuer geworden in den letzten paar Jahren. Ganz, ganz lange waren die ja so ein bisschen unterm Radar. Da waren die F40 deutlich teurer, schon siebenstellig und die F50 noch nicht. Ja, und in den letzten 3 bis 5 Jahren hat sich das so heftig gedreht, dieses Blatt. Plötzlich kosten die F50 teilweise 3 bis 3,5 Millionen. Naja,
aber das spielt ja keine Rolle.
Ist ja Traumgarage, genau.
Von ist daher, ja egal.
Alles easy.
Kann auch 30 Millionen
kosten. Alles easy.
Nächster Kandidat bei mir. Ich habe echt lange überlegt. M3 CSL steht ja schon oben in meiner Gunst. So. Mhm. Es ist einfach so ein der M3 irgendwie. Aber nein, ging nicht. Ich habe was anderes genommen. Und zwar den direkten Konkurrenten quasi. Den, glaube ich, auch nur noch wenige auf dem Schirm haben. Du bist vielleicht. Nee, du hast auf jeden Fall auf dem Schirm. Honda NSX-R.
Oha. Ja, das ist sehr
das
speziell.
Das ist super special. Den gab es auch damals offiziell sogar in Deutschland. 1250 Kilo, so ungefähr jedenfalls. V6, Sauger, 280 PS, offiziell vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und ein super puristisches Auto. Eigentlich, ja, so um 2002, 2003 rum. Eigentlich ein Auto, was damals schon 10 Jahre alt war. Aber trotzdem einfach irgendwie für mich so Honda NSX pur und irgendwie mega faszinierend.
Ja.
Im Grunde so wie die Elise auch, nur größer halt.
Ja, das stimmt. Und ein bisschen mehr Leistung.
Ja, genau.
Bist du mal einen NSX überhaupt gefahren? Also
nein.
Den ersten?
Noch
ich auch nicht.
Ich habe nur Autos genommen, die ich noch nie gefahren bin. Nein.
Weil jeder, der so ein Auto ja mal gefahren ist, also jetzt nicht als R, also ganz normal als NSX, die sind ja alle so begeistert von der Balance des Autos und so.
Und genau,
Fahrbarkeit.
Genau das ist ja auch handgeschaltet.
Genau.
Anders als der M3 CSL. Beim M3 CSL hätte ich weiß nicht, ob dieses SMG, wir sind ja den M5 E60 gefahren. Mhm. Das gehört zum Vergnügen dazu und vielleicht ist es im M3 auch nochmal ein bisschen anders abgestimmt und vielleicht passt es da irgendwie mehr dazu.
Ist ja auch das SMG 2 und im M5 war es ja schon das SMG 3.
Genau. Und da muss ich sagen, dann gehe ich lieber auf die sichere Bank und nehme den NSX-R, handgeschaltet, richtig ganz, ganz analog. Der ist es.
Und auch noch ultra besonders.
Schon. Ich glaube, Villa d'Este dieses Jahr stand auch einer. Da ist er mir nämlich wieder in Erinnerung gekommen.
Okay.
Ich meine, der stand da irgendwo rum, ohne dass ich da gewesen wäre, aber ich habe es auf Insta gesehen.
Ich habe letztens gesehen, in Japan gibt es den N6 ja wie die meisten Modelle in 1000 Varianten.
Ja.
Gab es einen mit so einem Schnorchel oben. Hast du den schon mal gesehen? Straßenversion mit Schnorchel.
Hm. Das ist so Muben?
Ja, irgendwas ganz. Ich kann das noch mal irgendwie versuchen zu recherchieren. Aber da stand doch, glaube ich, einer von 4 oder einer von 3 oder so.
Das klingt gut. Das klingt so nach japanische GT-Meisterschaft.
Ja, genau.
So.
Ja.
Mhm. Oh. Muss ich vielleicht doch nochmal, das musst du mir gleich nochmal zeigen. Also NSX, ja, irgendeinen besonderen NSX.
Okay.
Vielleicht den R, vielleicht auch den mit dem Schnorchel.
Okay, bei mir. Jetzt kommen wir zu meinen Top 3 Autos. Auf Platz 3 ein Auto, wo es schon selten ist, das überhaupt zu sehen. Es gibt es nur 26 Mal in der Straßenversion. Und zwar
schon
Mercedes CLK GTR.
Ja.
20 Coupé, 6 Roadster.
Ja, stimmt. Da redest du eigentlich, wenn wir nicht aufnehmen, redest du die ganze Zeit davon.
Ja, ich finde dieses Auto so abstrus. Das ist halt aus der Zeit, wo für die Rennwagen immer noch so eine Homologationsversion geschaffen werden musste. Und diese Autos, die haben halt eigentlich wenig mit einem Straßenauto gemein. Wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt den Toyota GT1, den wir zusammen uns mal angeguckt haben. Ein einziges Mal als Straßenversion. Ja. So, und ich finde, irgendwie hat das für mich so einen Charme, ein Rennauto zu nehmen, wo einfach nur das Allernötigste reingeklatscht wurde, alle Aufkleber abgemacht. Ich finde sowieso, Rennautos ohne Aufkleber sehen mega geil aus.
Das stimmt. Oder in Rohcarbon oder so.
Oder so, genau.
Oh, ja.
So, und dann das Ganze für die Straße freigegeben, wobei man eigentlich sieht, man hat sich keine Mühe gegeben, dass das wirklich ein Straßenauto ist. Es ist immer noch ein Rennauto. Und was ich am CLK GTR neben der Optik und natürlich dem Motor ganz besonders geil finde, ist diese Front mit diesem Doppelscheinwerfer quasi vom 210er E-Klasse, Standard-Kühlergrill, ja sogar noch dieser aufrecht stehende Stern.
Ja.
Das ist quasi fast schon, als würde die sich selbst auf die Schippe nehmen.
Ja.
Finde ich mega geil. Und ja, also das Auto auch brutal teuer. Ich vermute auch mal fast, dass sich der Wagen gar nicht so geil fährt in der Straßenversion. So, weil es halt einfach zu extrem für die Straße. Ich habe Leute gesehen, also ich habe schon zwei oder drei in live gesehen. Einsteigen ist schon übelster Hassel.
Ich wollte gerade fragen, meinst du kannst mit 1,83 da drin fahren?
Also ich habe einen Kumpel, der ist 1,90, der ist mitgefahren und er sagte, er musste den Kopf leicht schräg halten.
Leicht schräg.
Mit 1,90.
Hat es ihm die Sinne vernebelt.
So, also
ich aber 1,90 mitfahren ist schon okay. Aber mitfahren ist eine andere Sache als selber fahren, ne?
Ja, genau.
Keine Pedale müssen bedient werden und so.
Zumal, soweit ich weiß, also es ist auch so, das ist ja fast schon so, jetzt schon so wie so ein Mythos. Es gibt ja auch kaum Infos, kaum Leute, die so ein Auto jemals gefahren sind, kaum Videos bei YouTube, nichts. Also man findet ganz, ganz wenig Infos. Mhm. Soweit ich weiß, hat das Auto ein sequenzielles Getriebe, aber mit Kupplung, also du musst mit Kupplung anfahren. Danach kannst du aber die Gänge theoretisch ohne Kupplung wechseln.
Wahrscheinlich bei Vollgas.
Genau. Mhm. Aber es wird empfohlen, trotzdem die Kupplung zu treten.
Mhm.
Einfach um das Getriebe zu schonen. Aber es sind halt nur Schaltwippen, ne?
Ja.
So, also das ist natürlich, überleg mal, einfach, also ich bin noch nie ein Auto gefahren, wo du kuppeln musst und dann an der Schaltwippe ziehst. Also das ist ja.
Nee, das ist sonderbar.
So, und so ist, glaube ich, dieses ganze Auto. Und selbst wenn es nicht so geil fährt, ganz ehrlich, das Auto, dann gucke ich es mir halt nur an. Dann gucke ich mir nur an, wie das da steht. Das sieht so brutal aus. Und da wäre ich auch, da wäre ich nicht so picky, was jetzt den Spec angeht. Also grundsätzlich sind also ich glaube, von den Coupés sind 19 Silber. Eins ist dunkelblau, das steht bei Mechatronik. Es gab mal einen roten, aber der wurde zurückgebaut. Der ist jetzt auch wieder Silber.
Das ist doch langweilig.
Ja.
Warum?
Ja,
so speziell und dann auf Silber. Ach, naja.
Ja.
Okay. Also CLK GTR. Damit habe ich zumindest schon schwer gerechnet. Ich glaube, ich habe noch zwei bei dir, ne?
Mhm.
Also jetzt kommt einer, mit dem hast du bei mir wahrscheinlich sehr gerechnet. Und zwar ist das der Fiat Uno 1 Turbo IE, 105 PS, gebaut 85 bis 87. Uno Turbo, wirklich vielleicht unter den Top 3 sogar. Ein geniales Auto. Ich bin im Fiat Uno groß geworden. Ich kann mich noch erinnern, dass wir damals den Prospekt vom Turbo hatten. Den habe ich damals wirklich angeguckt und habe mich gefragt, warum wir denn eigentlich nicht den Turbo kaufen, sondern den, ich glaube, es war ein 45 Fire. Also
fast
das andere Ende.
Fast ein Turbo.
Aber der Uno Turbo ist bei mir auf jeden Fall schwer im Gedächtnis geblieben und auf jeden Fall nicht nur designtechnisch grandios, sondern auch so auch der Seltenheitswert. Ich weiß, in Hamburg habe ich vor Jahren mal einen gesehen, der stand bei mir sogar in der Gegend. Dann habe ich die Frau, die darauf zuging und den aufgeschlossen hat, angesprochen und sie sich übelst gefreut und hat gesagt, endlich mal jemand, der nicht sagt, ach, das ist ja ein schöner Fiat Panda. Dann habe ich die Frau nie wieder gesehen und auch den Uno Turbo nicht. Und ich weiß, an der Oldtimer-Tankstelle hier in Hamburg, da steht auch manchmal ein Uno 1 Turbo. Der ist schon so ein bisschen angeschlagen, aber das würde mich auch gar nicht stören. Ganz egal.
Also, da haben wir ja wieder klein und leicht.
Absolut, ja.
Okay, ja, mit dem Auto habe ich tatsächlich bei dir gerechnet. Immerhin.
Huh, ein Glück.
Und damit kommen wir zu meinen Top 2 Und ja, die wirst du ziemlich sicher beide haben.
Ich mach schon mal Haken.
Ich bin bis heute extrem glücklich, diese beiden Autos schon gefahren zu sein. Und beide Autos haben mich nicht enttäuscht, im Gegenteil, haben mich beide nur noch, haben meine Meinung noch mehr verfestigt, diese Autos eines Tages besitzen zu wollen. Auf Platz 2, Porsche Carrera GT.
Ja.
Ja, sind wir im Podcast, auch gefahren. Könnt ihr euch gerne noch mal reinziehen. Lang und breit haben wir darüber gesprochen. Ja, absolut genialer Sound. Allein für den Sound solltet ihr Folge 19 noch mal hören. Der Sound brutal.
Ja, das ist wirklich von einem anderen Stern. Dieser Sound, V10, Sauger.
Handgeschaltet.
Unglaublich.
Das ist für mich halt so, ihr merkt es, glaube ich, das sind alles so Autos um die Jahrtausendwende. Das sind so die Autos, mit denen ich groß geworden bin, die für mich so emotional sind wie kaum irgendwelche anderen Autos davor oder danach. Sicherlich heutzutage nicht mehr so schnell, also 612 PS ist natürlich eine Macht, aber heutzutage ist ja 600 PS jetzt gar nicht mehr so selten, haben ja schon Kombis teilweise, aber in diesem Carrera GT absolut wirklich der Wahnsinn. Spec von den Standardfarben würde ich tatsächlich schwarz nehmen.
Wollte ich gerade sagen. Und Innenraum?
Da schwarz.
Ja auch schwarz.
Ja,
schwarz,
das schwarz. Braun mag ich nicht so gerne, da bin ich nicht so der große Fan von. Ja, also da klassisch schwarz-schwarz. Ja, wenn jetzt natürlich PTS möglich wäre, boah, hör mir auf, da will ich gar nicht erst mit anfangen. Das, beim Carrera GT wüsste ich es wirklich nicht. Da müsste ich ganz, ganz tief überlegen und lange überlegen und in mich gehen.
Sonst lass doch den nächsten einfach weg und nimm noch einen Carrera GT einfach dazu.
Das geht nicht und du weißt warum.
Ja, stimmt. Lustigerweise, wo du gesagt hast, jetzt gerade alles klein und leicht, da ist mir aufgefallen, auch das letzte Auto finde ich deshalb so cool, weil es so leicht ist. Sehr stark. Also bis auf den Bandwagen.
Der ultra schwer ist vermutlich. Ja.
Ich guck mal. Ich würde mal schätzen, der wiegt bestimmt, ja, der wird schon wahrscheinlich so 8 Tonnen wird der schon wiegen.
Ich habe das hier noch offen,
vermute ich
mal. Wenn man Wikipedia glauben kann, 6,74 Tonnen
okay.
Wiegt dieses Fahrzeug, 6,90 Meter lang.
Mhm.
Es gibt scheinbar unterschiedliche Motorisierungen, ein
Fünfzylinder von Mercedes
mit 125 PS oder ein Sechszylinder-Diesel.
Ja.
Mit 136 PS.
Das ist mir egal, da bin ich offen. Ich nehme einfach, ich nehme den Fünfzylinder von Mercedes.
Ja.
Ich glaube, das ist die zivile Variante.
Ja.
Vermute ich mal.
Damit schafft er 50 km/h an Land und 3 km/h auf dem Wasser.
Ja, aber das macht nichts, weil du kommst halt überall durch. Wenn du einfach überall mit 20 durchfährst, egal. Es spart auf jeden Fall Zeit und Weg. Okay, letztes
jetzt
Auto von
dein
mir.
Letztes.
Habe ich zum Glück schon mal gesehen. Du warst sogar dabei, als ich das Auto gesehen habe. Ist für mich wirklich, ich weiß, Porsche. Also ich glaube, wir sind ja beide Porsche-affin einfach. Aber für mich musste das was ganz Spezielles sein. 911R, wie gesagt, hatte ich auch noch in der Hinterhand für alle Fälle. Für mich Porsche 911 2.4 ST. Das ist so eine Rennversion, hat aber auch eine Straßenzulassung, hat sogar ein Kennzeichen, hat die Tour de France der Automobile gewonnen. Und das Spezielle daran ist, weiß gar nicht, Anfang der 70er. Das Spezielle daran ist, das ist der leichteste Porsche 911, der jemals gebaut wurde. 780 Kilogramm. Und das finde ich einfach fantastisch, weil das Auto wirklich, man sieht ihm an, wie leicht es ist, weil hinten fehlt irgendwie, liegt der Motor und die Auspuffanlage liegt quasi offen. Anstatt Blinker sind nur so Gitter drin, wo dann so ganz kleine billige Blinker irgendwie so einfach nur so reingesteckt sind. Das ist wirklich Leichtbau-Perfektion. Sieht fantastisch aus in Gelb mit so einem roten Hippie-Design noch drauf. Ey, das ist einfach der Porsche 911 für mich, auch wenn ihn kaum jemand kennt. Und wenn er alt ist, ist egal.
Und komm, jetzt sag noch, welcher Spec. Ich weiß doch, welcher dir da.
Ja, ja, das ist in Gelb, also genau. In dieser Tour de France Livery.
Du musst
Gelb
doch beschreiben.
Und rot, da ist dann quasi so ein, ja, so rotes Geschwurbel drauf. So dieses, man kennt das, glaube ich, vom Porsche 917. Da gibt es einen so ein Spec, das ist so Hippie. beim 917 ist der Wagen lila und grün. Da drauf sind so verschwurbelte Muster irgendwie. Und der 911 2.4 ST Tour de France, der hat das eben in Gelb Grundfarbe und Rot, dieses Design da drauf. Perfekt, einfach perfekt.
Und gesehen haben wir das Auto in Goodwood.
Ja, genau. Und da habe ich erstmal schön diesen Campingstuhl, der dabei stand, habe ich erstmal genommen und mir das Auto erstmal ausreichend lange angeguckt und mich einfach mal davor gesetzt. Hammer.
Ja, okay.
Das würde ich auch machen. Also fahren natürlich auch, aber ich glaube, den kann ich mir auch einfach nur so als Skulptur angucken.
Ja, kann ich verstehen. Ist schon wirklich ein sehr, sehr schönes Auto.
Und jetzt kommt das letzte Auto von Jan und es ist
der Pagani.
Pagani.
Ja, natürlich. Es muss ein Pagani sein. Pagani Zonda F. Also Pagani ist eine Marke, die mir besonders am Herzen liegt. Ich weiß noch, als ich die das erste Mal, also ich kannte Pagani damals noch nicht, als ich das erste Mal von Pagani gehört habe, war in einem Gran Turismo-Spiel. Das war Gran Turismo 3. Da war das erste Mal der Zonda drin und ich dachte, boah, krass, das Auto sieht ja mega geil aus, so wie nichts anderes davor.
Ja.
Dann weiß ich noch, bin ich diesen Sunday Cup, das ist ja eins dieser ersten Rennen.
Stimmt, das hast du mal in der Gran Turismo-Sonderfolge erzählt.
Ja, genau. Dann bin ich dieses Rennen einfach so lange gefahren und ich meine, das waren irgendwie 70, 80 Mal oder so. Immer wieder das gleiche Rennen, bis ich mir dann den Zonda kaufen konnte in dem Spiel. Ja, und dann konnte ich damit halt im Spiel noch gar nichts anfangen, weil der war natürlich viel zu stark für alle Klassen, die ich dann fahren musste. Aber so ist so für mich, damals ist diese Leidenschaft zu der Marke irgendwie so entstanden. Dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt und muss sagen, bis heute finde ich die Autos wunderschön. Das sind für mich, ähnlich wie du eben gesagt hast, über den 911 ST, sind eigentlich Kunstwerke. Und mein Lieblings-Pagani ist tatsächlich der Zonda F. F steht für Fangio. Also eine ganze Zeit lang war es ein sehr enges Rennen zwischen Cinque, also Zonda Cinque und Zonda F. Beides wunderschöne Autos. Der F ist einfach ein bisschen cleaner und der F war immer ein Handschalter. Mhm. Die Cinque waren eigentlich alles sequentielle Autos. Also es gab 10 Zonda Cinque, was ein bisschen verwirrend ist, weil Cinque heißt 5, aber es gab 5 Coupé, 5 Roadster. alles eigentlich sequentiell geschaltet, aber nachträglich wurden einige jetzt schon zum Handschalter umgebaut. Das bringt sie natürlich wieder ganz weit nach vorne. Aber ich bleibe dabei, also Zonda F. Und ich habe da auch schon einen ganz speziellen im Auge.
Mhm.
Und zwar ist das ein Auto, was ursprünglich nach Brasilien ausgeliefert wurde. Gibt es auch wilde YouTube-Videos von diesem Auto in Brasilien. Und der ist gelb. Mhm. Außen gelb. Und dieses Auto ist mittlerweile verkauft. Aber ich hatte die Chance, genau dieses Auto, also den gelben Zonda F, in oder auf Sardinien zu sehen. Und das Auto hat es mir wirklich, das hat es mir angetan. Also der wäre es, da dann noch den Cinque-Auspuff dran, das ist nämlich eine Titanabgasanlage, dann klingt er noch ein bisschen wilder. Und dann ist meine imaginäre Traumgarage vollendet.
1, 2, 3, 4, 5. Also ich habe eine Trefferwahrscheinlichkeit von 50%.
Das ist sehr gut.
Ich hätte dir noch, neben denen, die du eh schon gewählt hast, ich hätte dir noch angedichtet, Maserati MC12.
Steht auch mit unter, ich habe noch Autos aufgelistet, die noch in Frage kämen, aber ja, also MC12 ganz weit oben bei mir auch.
Dann hätte ich gedacht, dass du ein Alpha 8C mit reinnimmst.
Steht dir witzigerweise auch, ja.
Was habe ich hier noch? Pagani Zonda HP Paquetta habe ich noch aufgeschrieben, weil ich mir dachte, du willst auch mal Zonda offen fahren.
Ja, aber wenn ich nur 10 Autos nicht hätte, so. Dann nicht 2 Zonda. Das ist ein bisschen eng.
Da hätte ich dich aber anders eingeschätzt, Jan. und dann habe ich hier noch stehen Hammer H1.
Finde ich wirklich auch ein mega geiles Auto. Aber die G-Klasse ist halt noch ein bisschen brutaler.
Und dann noch als letzter, also den ich erwartet hatte, BMW M3 CRT.
Ja, auch ein mega geiles Auto, aber der war jetzt der wäre nicht mal in Frage gekommen.
Oha.
Eng dabei gewesen wäre noch ein Aston Martin 177. Den finde ich auch sehr, sehr geil.
Yamaha OX99L.
Ja, der wäre auch richtig geil. Den würde ich einfach nur gerne mal sehen.
Das ist im Grunde ein Formel-1-Auto, ne?
Genau, man sitzt also hintereinander.
Ein Formel-1-Auto mit Karosserie sozusagen oder mit verkleideten Rädern, komplett irrwitzig von Yamaha gebaut. Ich glaube, auch nie wirklich in Serie gegangen, eher mal so vorgestellt und ein paar gibt's. Aber ja, niemand hat sie jemals gesehen, gefahren, sonst was. Aber die Idee, einen Formel-1-Motor in so ein Straßenfahrzeug einzubauen, also einen echten Formel-1-Motor, das ist schon eher verstärkt.
Okay, aber 50% der Autos schon mal richtig, das ist gut. Und wenn ich nicht so drauf hätte achten müssen, auch noch alltagstaugliche Autos zu nehmen, hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen anders ausgewählt. Ich habe natürlich auch geschätzt.
Ja.
Man muss sagen, bei dir ist es echt deutlich schwerer, würde ich sagen, als bei mir. Ich habe immerhin 3 Autos richtig.
Gut.
Also Uno Turbo ist richtig, 911 ST ist richtig und Lotus Elise. Okay, nicht Type 72, aber Lotus Elise.
Ja gut, das ist nur die Kür sozusagen.
Und jetzt sage ich dir, welche Autos ich dir noch angedichtet habe.
Ja.
M3 CSL.
Ja, wie gesagt, war in der näheren Auswahl. War
knapp. Mhm. Dann ein Auto, wo ich wirklich gedacht hätte, deshalb... Ich war mir nicht sicher, ob du da reinpasst, aber ich glaube, ein Auto, was dir grundsätzlich gut gefällt, Abarth 1300 Periscopio.
Ja, hatte ich tatsächlich auch auf meiner Liste, hatte ich nicht aufgeschrieben, aber ich habe über ein Periscopio nachgedacht. Mhm. Und auch, vielleicht kommt der gleich noch, Abarth OT 2000 Coupé Amerika. Das ist so ein weißer Fiat 850 eigentlich in der Basis, so ein Coupé. Ja, ich weiß, welchen
du meinst. Mhm.
Der wirklich komplett irre geworden ist, also auch Heckmotor und wo das Ersatzrad vorne so die Stoßstange quasi teilt, weil das Ersatzrad vorne ist, damit der nicht so hecklastig wird, den haben wir in Genf gesehen. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob es davon wirklich überhaupt mehr als einen gibt, aber ist ja egal, ist eine Traumgarage, den will ich haben. So.
Eben. Ja, also okay, der aber, den habe ich noch gedacht. Dann habe ich noch gedacht, Lancia Delta S4, Stradale.
Ja, ist auf jeden Fall auch,
das waren so die...
Ist auf der Nachrückerliste
auf jeden Fall. Die spektakulären. Und ich habe mir schon gedacht, du wirst Autos nehmen, die jetzt nicht ganz so abgedreht sind wie bei mir. Also als alltagstaugliche Autos habe ich dir angedichtet. Ein 5er E34.
Ja, hätte auch gepasst, ja.
Und... Ein Audi 200 Avant.
Okay. Interessant. Ja.
Also ich habe schon gedacht, okay, Peter wird auf jeden Fall Autos nehmen.
Doch, ja, das wäre auch was gewesen.
Wo man sagt,
das wäre stark.
Die kommen jetzt bei den meisten wahrscheinlich nicht in die Traumgarage.
Und stattdessen nehme ich den Bandwagen. Ja.
Als wenn ich den erraten hätte, ne?
Okay, nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Also auch... 3 Stück von 10 ist auch schon, finde ich auch schon sehr gut. Du hast ja auch die wichtigen rausgepickt.
Ja, genau, so. Richtig.
Ja.
Okay, war jetzt doch wieder viel länger, als wir gedacht haben. Ne?
Allerdings, aber hat auch Spaß gemacht. Ist schon gut, da mal drüber zu reden. Ich würde auch sagen, das Auto, was in der nächsten wieder regulären Folge, also in der Folge 89 kommt, sind wir uns einig, dass es sich dabei um eine Zahl handelt bei dem nächsten Fahrzeug? Ich habe nämlich den Plan gerade nicht hier.
Ja.
Ich glaube ja, ne? Mhm. Das wäre ein Auto, was bei mir tatsächlich auch als Daily in die Traumgarage es schaffen könnte. Das hat mich beeindruckt, das Ding.
Ja, also in meine Traumgarage wird es das nicht schaffen, weil ihr habt jetzt ja schon gemerkt, was da so für Autos so reinfahren. Aber was ich sagen kann ist, und das habe ich dir, glaube ich, gesagt, bevor ich das Auto an dich übergeben habe, es ist für mich bisher aus der Staffel 3, in der wir uns ja aktuell befinden, die größte Überraschung.
Ja, ich habe es potenziell in der Nachrückerliste für die Traumgarage, weil es meine Traumgarage wirklich nochmal bereichern würde.
So, und jetzt seid ihr wirklich gespannt, welches Auto nächsten Mittwoch dran ist.
Ja, und damit lassen wir euch jetzt hängen eine Woche. Sagen danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns eure Traumgarage schicken wollt, dann nicht zögern, macht es. podcast@autobild.de oder auch auf Instagram erst fahren, dann reden, einfach als DM. Abonniert uns gerne, folgt uns gerne, lasst gerne eine gute Rezension da, Sterne, was auch immer. Wir freuen uns sehr darüber. Vielen Dank dafür schon mal und bis nächste Woche. Danke, Jan.
Ja, danke dir, Peter. Hat echt Spaß gemacht. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und ja, wie gesagt, immer her mit den Traumgaragen. Und dann hören wir uns nächsten Mittwoch. Macht's gut.
Bis dahin.